Ihr hört Extreme Zeiten, ein Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Auch heute wieder mit Angela Fitsch. Herzlich willkommen zum Podcast Extreme Zeiten, dem Podcast des Demokratiezentrums der Universität Marburg. Ich fange heute mal mit einem Blick zurück an, auf den 27. Januar 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hielt anlässlich dieses Jahrestages eine bedeutende historische Rede, und zwar in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Er sagte damals, er wünschte sich, sagen zu können, dass wir Deutsche für immer aus der Geschichte gelernt hätten. Aber das konnte er nicht sagen, weil sich Hass und Hetze in Deutschland immer weiter ausbreiten. Die Hasser und Hetzer sitzen mittlerweile auch in den Parlamenten. Und die Gegenwart, beschrieb Steinmeier schonungslos, es sind nicht dieselben Täter, aber es ist dasselbe Böse, sagte er. Unter das Böse fallen auch die antisemitischen Vorfälle. Wir blicken auf das Jahr 2024. Bundes- und hessenweit haben diese Vorfälle neue Höchststände erreicht. Es gab jeweils eine Steigerung von rund 75%. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Hessen, kurz RIAS genannt, dokumentierte zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024, Achtung, 926 antisemitische Vorfälle. Was sind das für Vorfälle? Wer sind die Täter? Wie sehr markiert der 7. Oktober 2023, der Terrorangriff der Hamas, eine Zäsur? Wie hat sich seitdem das jüdische Leben hier in Hessen verändert? Und was ist an den Hochschulen los? Auch dort ist ein massiver Anstieg antisemitischer Vorfälle im vergangenen Jahr zu beklagen. Mein Gast ist heute Dr. Susanne Urban, Historikerin und Leiterin von RIAS Hessen, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und seit Oktober 2024 auch Beauftragte gegen Antisemitismus der Universität Marburg. Susanne, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Schön, dass du gekommen bist, auch sehr wenn das gerne. Thema ein sehr bedenkenswertes ist. Du und dein RIAS-Team, ihr dokumentiert antisemitische Vorfälle in Hessen. Ihr analysiert sie. 926 Vorfälle, habe ich gerade schon gesagt, hat es gegeben. Was sind das für Taten?
Das sind ganz unterschiedliche Taten, denn wir dokumentieren auch antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze, was ganz wichtig ist, um einfach ein antisemitisches Lagebild auch zu erhalten. Denn im Rechtswesen ist der Antisemitismus nicht ausreichend abgebildet. Es geht sehr viel und sehr stark um Leugnung, Relativierung, Vergleiche der Shoah. Und alles andere, was auch im Antisemitismus den Alltag verändert, was antisemitisch die Menschen angeht, aber vielleicht ja gar nicht so einfach zu lesen ist, das bildet sich derzeit nicht im in der Justiz, im Strafwesen ab. Und deshalb machen wir das auch. Und es sind so viele Taten und es sind so unterschiedliche Taten. Beginnen wir mit dem, wo man vielleicht sagt, naja, ist das so schlimm? Beginnen wir mit einem Sticker. Auf dem beispielsweise steht, do not believe Israeli women. Manche gehen dran vorbei, andere stören sich dran. Denn damit wird ja die sexualisierte Gewalt des 7.10.23 eigentlich fast schon verächtlich gemacht. Gehen wir weiter, dann finden wir eine Schmiererei. Vielleicht steht da einfach, Jude ist gleich Hakenkreuz. Manche gehen vorbei, manche nicht. Und dann gehen wir weiter und dann hört jemand vielleicht im ÖPNV in einem Bus, wie jemand sagt, ach, diese Juden, die sollte man doch alle rausschmeißen. Die machen immer viel zu viel Aufruhr. Keiner sagt was. Und vielleicht sitzt ja in diesem Bus doch eine jüdische Person.
Könnte gut sein. Bevor wir tiefer einsteigen, Susanne, an dich die Frage, vielleicht nochmal, was ist eigentlich Antisemitismus, der ja viele Erscheinungsformen hat und eben auch ganz lange historisiert worden ist?
Ganz wichtig ist immer zu sagen, Antisemitismus ist eine komplette Projektion. Es ist eine Wahrnehmung des Jüdischen und es steckt auch nicht das berühmte Körnchen Wahrheit da drin. Das heißt, das Jüdische und die jüdische Community, die werden zu Projektionsflächen und
für das Böse.
Für das Böse, für das Unangenehme. Und im Gegensatz zum Rassismus, der Menschen ja zusätzlich erniedrigt, hat man Angst vor dem Jüdischen. Man sagt, die haben zu viel Macht, die halten die Strippen in der Hand, all diese Bilder, die ich gar nicht reproduzieren möchte. Das heißt, wir sehen, es werden Machtfantasien projiziert und es lässt sich fast alles auf die jüdische Community projizieren, was man ablehnt, was man sich nicht erklären kann, in Krisenzeiten, nicht in Krisenzeiten. es trifft am Ende wirklich fast immer das jüdische Kollektiv.
Und in Krisenzeiten wird das immer noch mehr, das spürt ihr jetzt auch. Wir kommen auch gleich noch zu den Gründen, warum das so ist. Aber vielleicht nochmal die Frage, woher bezieht ihr eure Informationen? Sind die Leute oder gibt es viele Menschen, die euch informieren? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass wir etwa ein Drittel von Personen gemeldet bekommen, die selbst antisemitische Erfahrungen machen, Zeugen sind, Ähnliches. Etwa ein Drittel bekommen wir durch Einrichtungen, beispielsweise jüdische Museen und so weiter, die uns ihre Fälle dann auch weiterreichen. Und man kann sagen, so etwa ein Drittel durch unser Monitoring. Das ist so anhand wissenschaftlicher, journalistischer Kriterien werden Versammlungen beobachtet, antisemitische Gelegenheitsstrukturen wahrgenommen und dann eben geschaut, was geschieht dort. So ungefähr setzen wir uns da zusammen.
Mhm. Gibt es auch eine Nachrecherche, wenn die Fälle gemeldet werden, oder habt ihr gar keinen Grund, sozusagen nachzurecherchieren?
Wir treten erstmal in einen ziemlich langen Kontakt mit denjenigen, die antisemitische Vorfälle melden. Das heißt, wir fragen erst einmal, was sind jetzt eure Bedarfe? Braucht ihr Unterstützung? Braucht ihr Beratung? Braucht ihr juristische Beratung, Begleitung? Und wir fragen vielleicht auch nochmal nach einigen Details, einfach um die Dokumentation so sauber und seriös wie möglich zu machen. Mhm. Das ist so unsere Nachrecherche, die wir eigentlich machen.
Mhm. Rias Hessen, das hattest du gerade eben gesagt, dokumentiert eben auch antisemitische Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Wo ist denn eigentlich die Grenze?
Ich bin keine Juristin, aber beispielsweise, was ich vorhin erwähnte, so ein Juden ist gleich Hakenkreuz, da das Hakenkreuz ein verfassungsfeindliches Symbol ist, würde da die Polizei aktiv werden. Wenn einfach nur da steht, vielleicht, weiß nicht, Juden sind alle gefährlich.
Dafür, dann ist das was anderes.
Dann ist das wahrscheinlich was anderes. Mhm. Also es ist wirklich sehr, sehr unscharf zum Teil und überhaupt nicht ausreichend. Mhm. Eine Beleidigung, eine Nötigung, eine Bedrohung, das wissen wir alle, das ist strafrechtlich verfolgbar und relevant. Aber was will man mit einer Schmiererei machen, was mit einem im Vorbeigehen gehörte antisemitische Parole?
Warum ist es so wichtig, diese Fälle aufzuzeigen, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze?
Wir brauchen wirklich ein gutes Bild, was antisemitischer Alltag ist und was Antisemitismus im Alltag ist. Denn all diese Vorfälle summieren sich und viele Menschen können diese Päckchen nicht mehr tragen. Vielleicht noch ein Sticker, noch eine Schmiererei, noch eine blöde Bemerkung. Und die Menschen, die das hören und lesen und entweder jüdisch sind, israelisch sind oder solidarisch sind, mögen es nicht mehr. Sie können es nicht mehr tragen und wir müssen wissen, wie wir darauf antworten müssen. Und die Gesellschaft in Hessen und weit darüber hinaus muss sensibilisiert werden.
Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also, dass man nicht einfach drüber hinweggehen kann, sagen kann, ist doch nicht so schlimm, das, was du gerade am Anfang gesagt hast, ne? Also der Punkt dieser Sensibilisierung, man muss sensibel dafür sein, was da passiert.
Und man darf es auch nicht in Frage stellen. Wenn jemand kommt und sagt, ich habe das und das erlebt oder gesehen oder zum 10. Mal einen Sticker gesehen oder ein Geiselplakat, was abgerissen wurde oder übermalt wurde, dann kann man nicht sagen, naja, sei doch nicht so empfindlich oder das ist deine Befindlichkeit, das stört uns aber nicht. Wenn Antisemitismus unsere Gesellschaft nicht stört, dann funktioniert was nicht mehr.
Wisst ihr etwas über die Täter?
Wir wissen selten was über Täter. Zum einen, ein Sticker oder ein Schmiererei hat selten ein sozusagen Autogramm. Und bei vielen anderen sind wir uns sehr, sehr unsicher. Wir sind da nicht so schnell mit Klassifizierungen, wie jetzt beispielsweise Sicherheitsbehörden. Denn eine Nazifizierung Israels oder der jüdischen Community kann von links, von rechts, von der Mitte kommen. Von Islamisten, von Rechtsradikalen, von allen. Und wir sind da sehr, sehr vorsichtig und zurückhaltend, um da nicht eine verfälschte Statistik unsererseits in die Welt zu bringen.
Nachvollziehbar. In welchem Umfang gibt es auch Gewalttaten?
Gewalttaten werden bei uns auch gemeldet. Das können, ich würde sagen, es fängt schon damit an, dass jemand geschubst wird, angespuckt wird. Wir kennen auch Fälle von schwerer Gewalt. Schwere Gewalt haben wir meistens nur so ein oder zwei Vorfälle. Aber all das andere, also diese leichtere körperliche Gewalt, also Angriffe, da ist eine Zunahme festzustellen. Und zwar unter anderem auf den, ja, in den Hochschulen und auf der Straße.
Dazu kommen wir nachher noch. Mit wem arbeitet ihr zusammen, wenn es einen ja auch vertiefenden Gesprächsbedarf beispielsweise gibt oder den Wunsch nach, das könnte ich mir auch gut vorstellen, nach psychosozialer Unterstützung?
Unsere ersten Ansprechpartnerinnen sind die Kolleginnen von Offek Hessen. Offek heißt Horizont auf Hebräisch. Und dort verweisen wir unglaublich viele Personen und auch Einrichtungen hin, die dort dann eine sehr, sehr intensive und umfassende Begleitung erhalten. Ein Erstgespräch, Therapiestunden, rechtsanwaltliche Begleitung und Beratung und eine Begleitung, die zum Teil auch da ja über mehrere Wochen oder Monate gehen kann. Das macht das nämlich mit den Menschen, dieser Antisemitismus.
Weißt du eigentlich etwas, wie häufig auch diese Taten zur Anklage kommen? Hast du da Einblicke?
Also wir haben so einen Tickbox, da kann man dann anzeigen, ob man bei der Polizei war. Hm. Das ist eher ein sehr, sehr kleiner Anteil, weil die Menschen selbst zum Teil wissen, dass es nicht strafrechtlich relevant ist. Hm. Weil die Menschen nicht nochmal erzählen wollen, was ihnen widerfahren ist. Weil sie Angst haben, dass sie ja als Opfer gesehen werden und sie möchten keine Opfer sein. Sie sind Betroffene. Und sie sind aber auch handelnde Subjekte und Menschen. Und all das führt dazu, dass oftmals so eine Scheu davor herrscht, etwas zur Anzeige zu bringen.
926 antisemitische Vorfälle alleine in Hessen. Das ist eine Steigerung zum Vorjahr von rund 75%. Ich habe nochmal nachgelesen, Hessen liegt an vierter Stelle der gesamten Bundesländer. Das heißt aber auch, Antisemitismus ist Alltag, ist so etwas wie Grundrauschen. Ist der Grund oder einer der Gründe oder der massivste Grund vielleicht, dieser Anstieg, der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023?
Wir haben schon vorher einen Anstieg gemerkt, vor dem 7. Oktober 2023, nämlich durch die Documenta 15 im Jahr 2022, wo schon sehr, sehr vielen Bildern, die jetzt auch da sind, aber sich nochmal verschärft haben, so Tür und Tor geöffnet wurden.
Und die Nicht-Auseinandersetzung mit diesem Thema, das muss man auch dazu sagen,
ja,
ne?
Ja, das stimmt.
Kunstausstellung.
Und wichtig ist auch, dass der 7.10.23, und das ist das Erschütternde, eine unglaubliche Zäsur bedeutet, weil zum einen die Zivilgesellschaft gefehlt hat in der Solidarität und zum anderen statt Empathie eine Entgrenzung stattfand. Also statt zu sagen, jetzt aber wirklich aufpassen, zurückhalten, den Menschen zur Seite stehen, hat man gesehen, antisemitische Gewalt ist möglich. Und das hat die Menschen angefacht. Und das Sagbare, das Zeigbare und das Tubare ist sozusagen dermaßen verschoben seitdem. Und das zeigt, dass ein Ansehen von antisemitischer Gewalt nicht unbedingt präventiv ist, sondern wirklich dazu führt, dass man merkt, es geht.
Das heißt, auch die sicheren Räume für Juden und Jüdinnen in diesem Land werden weniger.
Es gibt sehr, sehr wenig antisemitismusfreie Räume. Und vielleicht hört sich das sehr seltsam an, aber wenn wir uns so vielleicht so die Uni anschauen, von der Mensa bis in den Hörsaal, bis in den Seminarraum, in die Bibliothek und noch nicht mal die Toiletten sind antisemitismusfreie Räume, weil dort unglaublich viel Schmierereien festzustellen sind. Also wo soll man hingehen? Und ich kenne selbst Menschen, die sagen, ich gehe nicht mehr in die Uni-Bibliothek, ich gehe in das jüdische Gemeindezentrum zum Lernen, obwohl ich gar nicht religiös bin. Aber dort ist ein sicherer Raum. So sieht unsere Realität aus.
Ja, und die sind natürlich auch extrem abgeschottet mittlerweile durch Sicherheitsbeamte.
Ja, muss auch
die
sein.
Dort vor den Synagogen oder wo auch immer stehen, vor den Kulturzentren, vor den Schulen, vor den jüdischen Schulen. Was ist deine Wahrnehmung, wie sehr wird der israelbezogene Antisemitismus verharmlost?
Israelbezogener Antisemitismus, darauf haben wir schon 2022 hingewiesen, ist ein Einfalltor. Und dieses Einfalltor wurde immer größer und größer und immer weiter ausgedehnt. Und wenn wir gesagt haben, anscheinend, aber wirklich nur anscheinend wird Israel gemeint, aber am Ende ist es die jüdische Community als Kollektiv, die gemeint ist. Wir haben leider Recht behalten. Ich bin nicht jemand, der gerne Recht behält. Und das Schlimme ist wirklich, dass es eine Art Umwegkommunikation ist und es wird von nichts mehr Halt gemacht.
Umwegkommunikation.
Um zu sagen, ich rede doch eigentlich über was ganz anderes. Aber wir sehen es an den Parolen. Wir sehen es daran, dass jetzt beispielsweise hier in Marburg auf ganz vielen Parkbänken und sonst wo aufgetaucht ist, every Israeli and one bullet. Das wird geschmiert. Also natürlich meint man damit auch jeden Juden. Jeden, der sich vielleicht in Israel wohlfühlt, der sagt, ich habe da Verwandte, Bekannte. Oder wenn man sagt, kill all Zionists. Ja, das ist so klar. Und es wurde so lange nicht verstanden und gesehen. Und was wir auch haben, ist eine starke Verschränkung zwischen israelbezogenem und Post-Shoah-Antisemitismus, also Erinnerungsabwehr und israelbezogener Antisemitismus, Holocaustleugnung und israelbezogener Antisemitismus. Und all das war eigentlich als große Zeichen an der Wand zu sehen seit vielen Jahren, aber man hat es eben bagatellisiert oder auch relativiert.
Vielleicht nochmal die Frage, wie steht es eigentlich um die Kritik an Israel? Wir wollen jetzt nicht in diesen Nahostkonflikt einsteigen, aber wie steht es um die Kritik an Israel? Dürfen wir Kritik an Israel äußern, wenn wir ja möglicherweise auch Forderungen stellen, die wir an kein anderes Land stellen?
Das ist ja schon der doppelte Standard, genau. Das heißt, allein wenn jemand das Wort sagt, Israel-Kritik, merkt man, es geht in die falsche Richtung. Ich weiß nicht, ob schon jemand was von Australien-Kritik oder Island-Kritik gehört
eben
hat.
Nicht.
Das ist der Punkt. Und ich finde es immer so wichtig, dass man sagt, warum braucht ihr eigentlich eine Handreichung zu Israel-Kritik? Mhm. Kritisiert doch einfach das Land genauso wie Frankreich oder wie England oder wie Kanada.
Oder kritisiert die Politik, ne, dieses
Darum
Landes
geht
beispielsweise.
Es. Darum
ne?
geht es, genau.
Ja.
Und dass Leute immer gleich sagen, ich brauche aber was, damit ich weiß, was ich kritisieren kann. Daran merkt man, dass die eigenen Bilder noch nicht klar sind, dass die noch nicht geordnet sind.
Mhm.
Und das ist unglaublich wichtig und das muss geschehen.
Ich habe noch was aus der aktuellen Süddeutschen Zeitung mitgebracht. Das ist ein Thema, das sich jetzt gerade aufgetan hat. Am 18. September hätten die Münchner Philharmoniker unter ihrem designierten Chefdirigenten Lahav Shani beim Flanders Festival Gent mitspielen sollen. Aber laut der Festival-Homepage wurde das Konzert gar, Zitat, als einer der künstlerischen Höhepunkte des Festivals erwartet, aber der Auftritt ist abgesagt worden. Die erstaunliche Begründung dafür auf eben dieser Homepage, da in deutscher Übersetzung, Lahav Shani hat sich in der Vergangenheit mehrfach für Frieden und Versöhnung ausgesprochen, aber angesichts seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestra können wir keine ausreichende Klarheit über seine Haltung zu dem völkermörderischen Regime in Tel Aviv schaffen. Das ist schon ein ziemlicher Hammer, wie ich finde. Igor Levit, der Pianist, das habe ich heute nochmal nachgelesen, sagt, das sei klassischer, ekelhafter Antisemitismus. Susanne, wie siehst du das?
Ich merke, wenn man das so vorgelesen bekommt, dass man es eigentlich gar nicht mehr hören kann und will. Also all diese antisemitischen Bilder und Vorstellungen, die sind so normal geworden. Jeder kann sie äußern, jeder kann sie an die Wand malen und schmieren und stickern und jemandem ins Gesicht blöken, kann man fast schon sagen. Und diese ganze Kunst- und Kulturszene ist schon seit Jahren mit Israel-Boykott zugange. Und auch das haben wir, um wieder so kurz so nach Hessen zu schauen, auf der Documenta 15 war es so klar. Und auch da wurde so klar von vielen Leuten gesagt, Rias Hessen nicht ganz allein. Also gab es sehr, sehr viele, die gesagt haben, wir müssen aufpassen, wir geraten in einen Boykottstrudel. Und wenn wir israelische KünstlerInnen und Schriftsteller und wen auch immer gar nicht mehr zuhören, dann heißt das doch eigentlich, wir wollen keine jüdische Stimme hören. Wir wollen gar nichts Jüdisches um uns herum haben. Es geht nicht um Israel. Es geht darum, dass wir das Jüdische nicht hören wollen, dass wir es ausgrenzen wollen, dass wir auch gar keinen Raum mehr bieten für jüdische Stimmen und für antisemitismuskritische Stimmen. Es verengt sich immer mehr. Und ein solcher Dirigent hat noch die Möglichkeit zu sagen, na gut, dann gehe ich halt auf ein anderes Festival, wo sie nicht so sind.
Bisher hat er sich nicht geäußert dazu.
Aber ich denke, ein vielleicht israelischer Künstler, der gar nicht so bekannt ist, wo soll der denn bitte ausstellen? Wie soll der sein Leben gestalten, in Dialog treten, wenn ihn niemand mehr haben will? Oder jüdische, gar nicht israelische, ja, ein deutsch-jüdischer, ein niederländisch-jüdischer Künstler, Schriftsteller, denen hört man auch nicht mehr zu, die will man auch nicht mehr sehen. Das ist klassischer miese Antisemitismus.
Mm, so wie Igor Levit das auch sagte.
Genau.
Haut nochmal richtig rein und sagt, klassischer, ekelhafter Antisemitismus. Ich würde gerne noch mit einem anderen Gedanken kommen, den ich gelesen habe, Eva Elus. Das ist eine Professorin für Soziologie an der Hebräischen Universität in Jerusalem und Studiendirektorin am Centre Européen de Sociologie et Sciences Politiques in Paris. Die hat Anfang August in der Zeit etwas, wie ich fand, Interessantes beobachtet und geschrieben, nämlich, dass der Antisemitismus als irrationale Triebkraft des menschlichen Handelns keineswegs verschwunden sei, damit hat sie sicherlich völlig recht, sondern sich in den demokratischsten Gesellschaften verstärke. Susanne, was ist da deine Beobachtung? Was sind deine Gedanken, wenn du das liest, hörst? Oder wie ich es dir jetzt zitiere.
Ja, wir sehen zum einen, dass Antisemitismus eben eine Kontinuitätsgeschichte hat, aber gleichzeitig ist es unglaublich wandelbar. Das heißt, Antisemitismus wird immer an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst, die alten Bilder mit neuen Inhalten gefüllt, die alten Bilder modernisiert. Deswegen auch diese Kontinuitätsmöglichkeit. Hinzu kommt ja noch, dass er sich auch in anscheinend widerstreitende Dinge einordnen kann. Ja, also man kann Juden für Kommunismus verantwortlich machen, für Kapitalismus. Also all diese Dinge, es ist ja, eben daran merkt man, es ist irrational. Und gleichzeitig ist es auch etwas, was eben in Demokratien sehr deutlich wird. Es hat so eine Anschlussfunktion, es hat eine Brückenfunktion. So ein bisschen zugespitzt gesagt, wenn alle sagen, unsere Gesellschaften spalten sich immer mehr, auf der antisemitischen Brücke finden sie sich alle zusammen. Mhm. Und das ist etwas, was viele gar nicht wahrhaben wollen. Also Antisemitismus ist nichts Historisches, wird aber gerne historisiert. Mhm. Sagt man so, ja, ist in der Shoah, macht denn irgendwie den Karton zu. Dann sagen andere, naja, aber eigentlich ist er ja nur rechtsextrem. Das ist wirklich Unsinn. Und dann sagen aber die Rechtsextreme, er ist im linken Milieu, die sagen, wir doch nicht. Im linken Milieu, im rechten Milieu, im rechtsextremen Milieu, in der Mitte. Bei Künstlern, bei Woken, im feministischen und auch im queeren Milieu. Und das ist das Schlimme. Antisemitismus ist eben überall. Und was bedeutet das? So ein bisschen so ein Bild vor Augen. Keiner und keine kann sich in dieser Gesellschaft wegducken. Aber alle machen es.
Meine Beobachtung ist, dass die Kritik an Israel sehr häufig auch antisemitisch ist. Wir hatten gerade schon diesen Punkt. Ich habe trotzdem so die Beobachtung gemacht, ohne dass ich mich jetzt herausstellen will, dass ich so viel darüber wüsste. Aber ich habe in der letzten Zeit sehr, sehr viel gelesen, historisches Material gelesen über diesen Konflikt, über Israel, über Palästina. Ich habe teilweise selbst in meinem Bekanntenkreis die Erfahrung gemacht, dass das Wissen über die Geschichte des Konflikts ein, ja, minimaler ist. Was für eine Wahrnehmung hast du?
Das sieht man auch zum Teil in den Vorfällen, denn sonst würde man nicht von Landraub sprechen, sonst würde man nicht davon sprechen, dass einseitig der Staat Israel ausgerufen worden sei und von vornherein Palästinenser keinen Staat hätten bekommen sollen. Also das sind ja nur drei sehr plakative Beispiele, aber daran merkt man, dass eben ja das Wissen nicht da ist, nicht vermittelt wird und dafür ein ideologisiertes Narrativ gesetzt wird. Und da fängt es in den Schulen an, wo der Nahostkonflikt und die Gründung Israels manchmal umschifft wird, manchmal plakativ dargestellt wird. Und ich finde halt so diese ganze, sich etwas anlesen, recherchieren, das gerne auch in Häppchen verpacken. Das muss nicht alles mit 100.000 Fußnoten sein, aber eine Faktenvermittlung fehlt sehr. Und an deren Stelle tritt so eine Art, ich baue mir ein Narrativ, weil es mir in mein Weltbild passt. Und am Ende sind die Juden, die weißen Kolonisatoren, was an sich ja schon rassistisch ist, wenn man sich die jüdische Community anschaut, von Jemen über Indien bis Schottland gibt's Juden und Jüdinnen, die sind nicht alle weiß. Und so baut man sich ein Narrativ und weil Kolonialismus per se schlecht ist, weiß man und vermittelt, dass Israel schlecht ist. Es ist eigentlich ein so einfaches und plumpes Narrativ, was da entstanden ist, aber es hat sich verfestigt.
Was hörst du aus der, du hast gerade Stichwort jüdische Community gesagt, was hörst du aus der jüdischen Community? Wie sehr verändert diese Stimmung im Land, das, was wir hier besprechen, jüdisches Leben von Jüdinnen und Juden?
Es verändert den Alltag grundlegend. Es ist eine Zäsur und dieses berühmte Brückenbauen funktioniert eigentlich im Moment ganz schwer, weil die Zivilgesellschaft von Anfang an versagt hat. Es ist ein Rückzug. Es ist ein neues jüdische Räume schaffen. Es ist inmitten all dieses Unmöglichen, was Menschen tragen müssen und ertragen müssen, gibt es, ich sag mal, so eine Art neuen Resilienzring im jüdischen Lebensbaum. Mhm. Und neue innerjüdische Solidarität. Und all das ist schön. Aber es zeigt auch, dass die nichtjüdische Umwelt zum Teil gar nicht mehr mitgedacht werden kann, weil man überhaupt nicht weiß, wem gegenüber kann man eigentlich was noch äußern, wem gegenüber kann man sich überhaupt als jüdisch erkennbar zeigen. Und Hannah Feiler, die jetzt die Präsidentin des Jüdischen Studierendenverbands Europa ist, hat gesagt, es gibt jetzt zwei Realitäten. Hm. Und damit meinen sie eine jüdische und eine nicht-jüdische.
Ja. Du sagtest gerade, es gibt eine innerjüdische Solidarität, da gibt es eine neue Resilienz im Lebensbaum, sagtest du, das ist ein schönes Bild. Aber wo ist die Solidarität? Wir haben vorhin schon mal diesen Punkt angesprochen, eben von der Zivilgesellschaft, von der auch nicht-jüdischen Community. Die gibt es nicht nach deinen Erfahrungen?
Die gibt es viel zu gering.
Ja, viel zu gering, also ich
viel
denke
auch, zu gering. Ja. Und weil sie so gering ist, ist sie eigentlich auch nicht im breiten Maße vorhanden. Und dann kann man auch mal davon sprechen, dass sie eigentlich nicht wirklich da ist. Es ist ja alleine schon die Zahlen. Wenn ich mir überlege, zu Recht, dann gehen Leute gegen Rechtsextreme auf die Straße, 16.000 in Marburg. Aber das Erinnern an die Geiseln, da kommen dann 50. Und das ist beschämend. Das ist wirklich beschämend, dass Menschen noch nicht mal mit den Geiseln, die wirklich... Wer weiß, wie viele überhaupt noch leben, die gefoltert wurden und alles, was wir uns gar nicht vorstellen wollen. Und für diese Menschen gibt es eben diese Empathie nicht.
Susanne, du bist auch Antisemitismusbeauftragte der Philipps-Universität Marburg seit 2024 und bist unmittelbar damit konfrontiert, wie die Diskussion um den Nahostkonflikt auch Einzug in die Universitäten des Landes hält. Seit dem Terrorangriff der Hamas beklagen jüdische Studierende ein Klima der Angst an den Hochschulen. Auch die Zahl, habe ich nochmal nachgelesen, der antisemitischen Vorfälle an den Universitäten hat sich bundesweit verdreifacht und liegt bei 450 Vorfällen, also bundesweit. In Hessen wurden RIAS jetzt 121 Vorfälle gemeldet. Ja, was sind das für Vorfälle?
Diese Vorfälle an den Universitäten, die reichen von Beleidigungen jüdischer Studierender bis hin zu Ausgrenzung jüdischer Studierender aus Chatgruppen, Beleidigungen in Chatgruppen, die eigentlich dem Austausch dienen, bis hin zu Lehrveranstaltungen oder Vorlesungen, die nicht nur einseitig etwas darstellen, sondern auch terrorverherrlichend sein können. Es kann sein, dass Studierende als Kindermörder bezeichnet werden, jüdische Studierende. Es kann sein, dass jüdische Hochschulangehörige auf Flugblättern geoutet werden, dass sie als Zionisten beschimpft werden. Bis hin zu angstmachenden Versammlungen, auf denen das rote Dreieck der Hamas auf irgendwen gerichtet wird. Also all das, was wir überall auf den Straßen sehen. Und das zeigt, dass die Universitäten eigentlich zum Teil ideologische Räume sind und keine wissenschaftlichen.
Und schon gar keine freien, offenbar.
Keine freien. Mhm. Und ich kenne auch selbst Hochschulangehörige, Studierende, die wissen zum Teil nicht, ob sie an den Unis bleiben wollen. Fragen sich natürlich, wohin denn dann? An welche Uni überhaupt? Und als Beauftragte kriege ich auch mit, was es bedeutet. Das sind psychische Belastungen. Das geht nicht einfach vorbei, was man erlebt und hört und wie bagatellisiert wird, wie das Jüdische lächerlich gemacht wird, wie Witze gemacht werden über den 7.10.
Was kannst du da tun als Antisemitismusbeauftragte? Kannst du da aktiv werden und wenn ja, wie?
Das sehe ich als meine Aufgabe.
Ja.
Ich habe einmal so gemeint, also ich werde mich wie eine Löwin in den Kampf schmeißen für euch. Es ist einfach so, dass zum einen brauchen sie jemanden, den sie vertrauen können.
Der zuhört.
Vermutlich. Der zuhört, aber auch das Vertrauen der jüdischen Community genießt. Als ich berufen wurde, habe ich zu dem Präsidenten gesagt, ich mache das nur, wenn die jüdischen Studierenden, der Verband der jüdischen Studierenden Hessen, der Landesverband der jüdischen Gemeinden und so weiter zusagen. Weil ohne die sollte keiner arbeiten. Mhm. Und letztendlich ist es so, dass es viele Gespräche braucht, aber es braucht auch beispielsweise das Begleiten von Beschwerden oder das Begleiten von Veranstaltungen oder auch das auf die Beine stellen eigener Veranstaltungen. Und nach so einem Fachtag jetzt im Juni diesen Jahres, wenn man gesagt bekommt, Susanne, das war der erste antisemitismusfreie Raum seit anderthalb Jahren, dann glaube ich, ist es das Richtige, was man macht. Und dafür steckt man auch gerne mal ein bisschen Prügel ein.
Aber das heißt ja auch, dass es strukturelle Schwachstellen sozusagen gibt in Bezug auf den Schutz von jüdischen Studierenden und möglicherweise eben auch, was die Sensibilisierung der nicht-jüdischen Community betrifft. Was heißt das denn beispielsweise auch für das Direktorium einer solchen Hochschule? Wie sehr muss die sich damit auseinandersetzen und muss eben auch die Möglichkeit schaffen, dass es wieder angstfreie Räume gibt?
Zum einen ist natürlich das Präsidium gefragt, Leitlinien zu setzen, vielleicht auch Leitplanken. Mhm. Und zum anderen ist es auch so, dass ja die Studierendenschaft muss genauso sensibilisiert werden wie, und das hören wir natürlich nicht so gerne, wie der Lehrkörper. Weil Professorinnen und Professoren sind nicht unbedingt antisemitismusfrei oder antisemitismuskritisch, denken das aber sehr häufig. Und da habe ich sozusagen das Privileg, da ich ja keinen Lehrstuhl innehabe und so weiter, ich kann sozusagen auch jedem gegenübertreten und sagen, ich bin ja weder an Drittmitteln interessiert, die dich betreffen, noch bin ich an irgendwas anderem interessiert. Ich bin daran interessiert, dass hier die Räume sich nicht weiter verengen und dass dieser Antisemitismus bei allen reflektiert wird. Und ich nehme da niemanden aus, nicht das Präsidium und nicht die Professorinnenschaft und nicht den Mittelbau. Jeder muss sich damit auseinandersetzen, damit wir das hinkriegen, dass diese Räume wieder antisemitismusfrei werden.
Das eine ist das Auseinandersetzen, aber man könnte ja auch auf den Gedanken kommen, dass es Fortbildungen gibt beispielsweise oder Aufklärungen über die Geschichte des Judentums an der Hochschule. Wird über sowas nachgedacht oder gibt es das schon?
Das gibt es in verschiedenen Formen, ob jetzt beispielsweise auch Safe Spaces für jüdische Hochschulangehörige, aber auch Fortbildung oder der Fachtag, den wir hier gemacht haben. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Angebote und die müssen aber auch verstetigt werden. Wir können nicht sagen, ja, jetzt sind es 2 Jahre, dann sind es 3 Jahre nach dem 7.10., jetzt können wir es runterfahren. Wir können es nicht runterfahren, weil es jederzeit wieder ausbrechen kann.
Ich habe mich zum Beispiel auch gefragt, inwieweit es Berührungspunkte auch zu jüdischem Leben gibt. Und es gibt ja eben auch sehr viel Unkenntnis in weiten Teilen der Bevölkerung. Wie wichtig wäre das, wenn man so eine Möglichkeit schaffen könnte, nicht nur an der Hochschule, wir sind jetzt gerade an der Hochschule, eben tatsächlich so eine Konfrontation zu bieten, im positiven Sinne eine Konfrontation mit jüdischem Leben. Ist darüber nachgedacht worden? Gibt es sowas?
Also im Prinzip gibt es ja so eine Begegnungsformen schon auf ganz unterschiedliche Weise. Dieses Meet a Jew vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Es gibt die jüdischen Kulturwochen, wo jeder hingehen kann, wenn er möchte und sich anschauen kann, wie vielfältig jüdische Kultur ist, von jüdischem Punk bis hin zu Klassik. Also es gibt diese Möglichkeiten. Es gab die auch schon davor. Und mich wundert es halt manchmal schon, dass trotzdem diese Unkenntnis da ist. Oder dieses, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich da so einfach in die Synagoge gehen kann. Doch, jüdische Kulturwochen sind ganz einfach. Oder jüdische Museen, das ist ja auch nicht nur Judentum hinter Glas, sondern es ist ja auch lebendiges jüdisches Leben. Und diese ganzen Möglichkeiten, dass die nicht wahrgenommen werden in breiter Masse, ist ja vielleicht auch schon ein Zeichen, dass man es gar nicht will.
Ja, aber dafür muss es ja einen Grund geben. Also ich frage mich die ganze Zeit, was ist der Grund dafür? Hast du eine Idee?
Viele sagen, jetzt muss man wieder in Gedenkstätten fahren, aber es kann nicht sein, dass wir uns mit dem Jüdischen befassen und beginnen mit der Shoah. Hm. Das ist mit dem Judentum auch nicht gerecht.
Du hast vorhin gesagt, das hat mich doch ein bisschen nachdenklich gemacht und aufhorchen lassen. Du hast vorhin gesagt, die Zivilgesellschaft hat klar versagt. Also zumindest bezogen jetzt auf die jetzige Situation, in der wir uns befinden, bezogen auf die Fallzahlen, über die wir hier heute gesprochen haben. Antisemitismus, das nehme ich mit aus unserem Gespräch, wird man nicht besiegen. Das ist eine schrecklich traurige Erkenntnis. Aber ihn sichtbar zu machen, das ist eben absolut elementar. Hast du eine Idee, Susanne, wie verhindert werden kann, dass die Fallzahlen weiter steigen?
Ganz wichtig ist, dass Menschen sich mal auf die betroffenen Perspektive einlassen. Es ist ganz wichtig, dass sie verstehen, was Antisemitismus im Alltag für die Menschen bedeutet und wie das die Teilhabe an der Gesellschaft eigentlich verhindert, was ja in Demokratie nicht unbedingt der Fall sein sollte. Und von Rias Hessen haben wir eine Ausstellung gemacht mit Zeichnungen von authentischen Fällen, niedrigschwellig, wenig Text, wirklich. Also Comic würde ich jetzt nicht sagen, aber so in Frankreich würde man sagen Bande dessinée. Mhm. Da merken wir, egal wo wir diese Ausstellung zeigen, dass Menschen sagen, oh, dass das so in den Alltag eingreift und dass die Menschen Gespräche abbrechen müssen, weil es in der Bar stattfindet oder auf der Straße oder sie gejagt werden. Und plötzlich verstehen Menschen, dass das ihrem Gegenüber angetan werden kann. Und diese Empathie für das Gegenüber ist das, was wir wieder brauchen. Und auch das Verständnis dafür, dass Antisemitismus eine Gesellschaft in den Abgrund schlittern lässt.
Demokratien können auch sterben, ja, das stimmt. Aber nochmal nachgehakt, hast du eine konkrete Idee, wie man jetzt aktuell vorgehen könnte, also um diese Fallzahlen möglicherweise nicht mehr weiter hochkochen zu lassen, um diesen, diesen Tendenzen auch entgegenzuwirken? Was musst du da auch als Antisemitismusbeauftragte möglicherweise mit berücksichtigen, mitdenken?
Also ich denke, wir brauchen Grenzen. Wir müssen auch Grenzen setzen. Es war eine riesige Enttäuschung für die jüdische Community, dass dieser wirklich größtenteils antisemitische Aufmarsch in Frankfurt am 30.08.25 stattfinden konnte. Wir müssen einfach darüber reden, dass Meinungsfreiheit ist für mich auch ein hohes Gut, Kunstfreiheit, alles wunderbar. Und dahinter kann sich aber nicht ein Boykottaufruf gegen Juden verstecken. Wir müssen es langsam aber sicher auch offen benennen, wo der Antisemitismus überall ist, damit wir nicht immer auf den anderen zeigen, sondern verstehen, dass wir Teil des Problems sein können, was sich in dieser Gesellschaft breit macht. Und dieser offene Blick und diese Sensibilisierung ist das Einzige, was wir jetzt noch haben in den Händen, plus Grenzen setzen.
Der Podcast Extreme Zeiten, heute mit Dr. Susanne Urban, Historikerin und Leiterin von RIAS Hessen, der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und seit Oktober 2024 auch Beauftragte gegen Antisemitismus der Universität Marburg. Susanne, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, danke für deine Expertise, vor allem für deine Aufklärung.
Ich danke dir.
Mein Name ist Angela Fitsch. Wir hören uns wieder und ihr könnt auch diese Sendung jederzeit im Netz nachhören und den Podcast des Demokratiezentrums auch kostenlos abonnieren. Bis bald.
Das war Extreme Zeiten, der Podcast des Demokratiezentrums Hessen. Produktion und Redaktion Nora Zadu, Moderation Angela Fitsch. Du hast Fragen oder Anregungen? Dann schreibe uns an podcast@beratungsnetzwerk-hessen.de. Das Demokratiezentrum Hessen ist die Fach- und Geschäftsstelle des Beratungsnetzwerks Hessen, gemeinsam für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Und es wird gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie leben und das Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Die Veröffentlichung ist keine Meinungsäußerung des Hessischen Ministeriums des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Und sie ist auch keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Wir danken dem Team des Medienzentrums der Philipps-Universität Marburg für die Zusammenarbeit.